Ja, heute sind wir eben beim fünften Ich Bin-Wort Jesu angelangt aus dem Johannesevangelium. Nochmal kurz, wer hat sich die ersten vier merken können? Was war das erste Ich Bin-Wort? Was? Och, das wisst ihr. Nein? Nein? Gut, dass ich hier nachher eine Erinnerungshilfe dabei habe. Ich bin, das erste, das Brot des Lebens. Dann, zweite, das Licht der Welt. Dritte, die Tür. Vierte, der gute Hirte. Und heute eben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wir wollen zusammen den Text lesen oder diesen Abschnitt lesen aus Johannes 11, die ersten 27 Verse. Johannes 11, 1 bis 27. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich dort steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er redete von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, und jetzt kommt das Ich Bin-Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann doch die sehr persönliche Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Wir bekommen es hier mit einer Aussage zu Jesus zu tun, die, finde ich doch, eigentlich unser tiefstes Innere berührt. Jesus spricht diese Worte in einer Situation, wo Menschen mit dem Tod konfrontiert wurden. Das Thema Sterben, das Thema Tod ist, denke ich, auch in unserer Gesellschaft, in der wir leben, immer noch so ein bisschen ein Tabuthema. Da sprechen wir nicht gerne drüber. Und wenn wir mit dem Sterbefall irgendwo zu tun haben, dann fällt es uns schwer, auch manchmal die richtigen Worte zu finden. Was sollen wir jetzt den Angehörigen überhaupt sagen in dieser Situation? Wir sind unsicher. Dabei gehört der Tod zum Leben eines jeden Menschen dazu. Es gibt einige Verse in Gottes Wort, ich will nur 3 nennen, die eben genau das auch ausdrücken. Erster Vers ist in 1. Mose 3, Vers 19, wo steht, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und das gilt für uns alle. Jeder von uns wird irgendwann mal sterben müssen, sei denn der Herr kommt früher zurück. Zweiter Text, Psalm 90, Vers 12, sagt der Psalmist, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir sollen darüber nachdenken, dass das Leben hier auf dieser Erde eben nicht alles ist, dass das nicht das eigentliche Ziel unseres Lebens ist, sondern dass es darüber hinaus ein viel, viel wichtigeres Ziel gibt, nämlich die Ewigkeit. Und noch einen dritten Text aus Jesaja 40, Vers 7b und 8. Da wird das Leben mit Gras verglichen. Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Unser Leben hier auf dieser Erde ist endlich. Wir versuchen zwar durch alle möglichen Eingriffe oder manche Leute versuchen durch mögliche Eingriffe unser Leben zu verlängern. Es gab mal einen alten Film, Forever Young, ich weiß nicht, ob den einer gesehen hat, ich glaube mit Mel Gibson, wenn mich nicht alles täuscht. Da wurde, eine Person hat eben versucht, für ewig zu leben. Und ist das nicht das Ziel mancher Leute? Wir wollen ewig leben. Und man versucht durch alle möglichen Hilfsmittel, Operationen, was auch immer, das Leben zu verlängern. Aber Gottes Wort sagt, das Leben ist endlich. Wir müssen irgendwann mal sterben. Irgendwann kommt der Moment, wo unser Leben hier auf dieser Erde zu Ende ist. Und wahrscheinlich sind viele von uns, vielleicht sogar alle, schon mal mit dem Tod, mit dem Sterben eines geliebten Menschen, eines Kollegen, eines Nachbarn konfrontiert worden. Das sind meine Eltern, habe ich euch heute mal mitgebracht aus der alten Fotokiste. Meine Eltern, meine Mutter ist vor gut 35 Jahren schon gestorben, da war ich gerade mal 16 Jahre alt, ganz unerwartet hat Gott sie heimgeholt und mein Vater dann vor ungefähr 8 Jahren. Sie sind gestorben, das war für uns ein Einschnitt, gerade bei meiner Mutter, weil es sehr unerwartet war. Ich habe noch 3 ältere Brüder, also wir waren zu 4 Jungs daheim. Und auch in meinem Missionsdienst in Belgien bin ich des Öfteren in Situationen gekommen, wo Menschen verstorben sind, wo ich Gespräche führen musste mit den Angehörigen, wo ich Beerdigung halten musste. Und ganz oft wird dieses Ich-Bin-Wort Jesu eben bei Beerdigungen dann vorgelesen. Ich habe es selber schon gemacht. Warum? Weil es eben genau das ausdrückt, dieses Ich-Bin-Wort drückt genau das aus, worum es im christlichen Glauben geht. Das macht den großen Unterschied. Kenne ich Jesus, wenn ich sterbe, oder kenne ich Jesus eben nicht, wenn ich sterbe? Wenn ein wiedergeborener Christ stirbt, dann darf sie in die Ewigkeit bei Gott eingehen. Wow! Das macht einen Unterschied aus. Der körperliche Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in die Ewigkeit bei Gott. Und genau diese Tatsache gibt uns eine unglaubliche Hoffnung, einen unglaublichen Trost in Zeiten tiefer Trauer. Und Voraussetzung, sagt die Bibel, ist der persönliche Glaube an Jesus Christus. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben, auch wenn er stirbt. Oder Hoffnung für alle sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist die Zusage, die Gott uns gibt in seinem Wort. Und das macht einen riesen Unterschied, zum Beispiel auf einer Beerdigung. Was ist hier der Kontext, in dem Johannes das schreibt? Ein gewisser Lazarus war krank. Ein gewisser Lazarus wurde krank. Jesus war ein Freund der Familie. Da waren zum einen die 2 Schwestern, Martha und Maria, und zum anderen der Bruder Lazarus. Und sie kamen aus der kleinen Stadt hier, Bethanien, das ist so Vorort von Jerusalem, könnten wir sagen. Ich fand es auch noch interessant, dass der Name Martha, weiß zufällig jemand, was der Name Martha bedeutet? Du, Mike? Achso, ich dachte, weil du so machst. Weiß jemand, was der Name Martha zufällig bedeutet? Vielleicht habt ihr eine Martha in der Familie oder so. Herrin bedeutet Herrin. Vielleicht gibt es noch eine andere Bedeutung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bedeutet der Name Martha Herrin. Und das wird, wenn wir uns so die Namen oder das Auftreten der Martha anschauen im Neuen Testament, wird es auch deutlich. Sie tritt schon eher wie eine Herrin auf, wie jemand, der hier das Sagen hat. Sie war die treibende Kraft im Haushalt. Sie war auch wohl die Älteste und sie wird hervorgehoben und sie wird auch so immer wieder uns dargestellt. Maria, ihre Schwester, war von ihrem Charakter total anders. Und wer von euch Kinder hat, der wird das wahrscheinlich beahmen können. Mal angenommen, ihr habt zwei Kinder, meistens sind die total oder sind die unterschiedlich. Ja, wir waren vier Jungs daheim und wir waren alle total unterschiedlich. Der Jüngste war der Beste, aber ich sage jetzt nicht, wer das war. Aber so ist es. Charaktere sind unterschiedlich. Und so war das bei Martha und Maria eben auch so. Maria wird hervorgehoben als diejenige, die fürsorglich war, die Jesus mit teurem Salböl gesalbt hat, die an den Füßen Jesus saß und zuhörte. Zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Und in Vers 5 hier in unserem Text lesen wir, dass Jesus Martha, Maria und Lazarus lieb hatte. Das heißt, es verband ihm eine tiefe Freundschaft mit diesen Geschwistern. Und dann wurde Jesus die Nachricht überbracht, Lazarus ist krank. Lazarus ist sterbenskrank. Es geht hier um Leben und Tod. Jesus, dein Freund, unser Bruder, Lazarus ist schwer erkrankt. Mehr Informationen werden uns erstmal nicht gegeben. Ja, wir können da alles Mögliche noch hineininterpretieren, aber hier in Gottes Wort steht erstmal mehr nicht. Aber wenn wir uns die Antwort Jesu anschauen, dann denke ich, können wir davon ausgehen, dass Martha und Maria nicht nur ja, die reine Mitteilung überbringen wollten, Lazarus ist krank, sondern sie wollten gleichzeitig damit auch sagen, Jesus, komm schnell nach Bethanien, denn dein Freund Lazarus ist krank, rühr ihn an und heile ihn. Das steht eigentlich dahinter, das war ihr Wunsch. Sie hofften darauf, dass Jesus sich unverzüglich auf den Weg nach Bethanien machen würde, dass er Lazarus heilen würde. Sie sprachen Jesus als, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, als Herrn an. Nicht nur als Freund, sondern als Herrn. Das drückt auch die Beziehung aus, die sie zu Jesus hatten, als Herrn. Wie reagierte Jesus auf diese Bitte in Vers 4 und in Vers 6? Ich lese es nochmal. Vers 4 sagt Jesus, er hört das, Lazarus ist sterbenskrank und seine Antwort, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und Vers 6, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Das heißt, wie war die Reaktion Jesu? Er tat nichts, erstmal nichts. Nicht gerade sehr seelsorgerlich, oder? Stell dir vor, du bist daheim und du kriegst einen Telefonanruf von jemand aus der Gemeinde. Komm schnell, ich habe hier große Probleme, ich bin in einer Notsituation. Du sagst, schön, so in zwei Tagen bin ich da. Das ist eigentlich das, was Jesus hier tat. Er hörte die Nachricht, Lazarus ist schwer erkrankt und er blieb erstmal noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, dachte ich erstmal, ob Jesus sich überhaupt bewusst war von der Dringlichkeit der schweren Notsituation, von der Dringlichkeit dieser Bitte, komm zu uns. Hatte er überhaupt verstanden, dass es hier um Leben und Tod ging? Wie konnte Jesus in aller Seelenruhe noch zwei Tage fernbleiben? Ziemlich herzlos, oder nicht? Geht es dir nicht, oder mir nicht auch manchmal so? Ganz genau so wie Martha und Maria. Wir beten, wir flehen zu Gott, wir beten und bitten ihn, uns in einer bestimmten Notsituation zu helfen. Und was macht Gott? Er lässt uns erstmal warten. Er tut nichts, scheinbar nichts. Wie gehst du mit Situationen um, in denen Jesus dich erstmal warten lässt? Oder wie gehst du mit Situationen um, in denen Gott deine Gebete erstmal nicht beantwortet? Auch das ist doch die Realität. Wir beten und manchmal antwortet Gott direkt und manchmal antwortet Gott irgendwann später. Und manchmal antwortet er überhaupt nicht. Wenigstens nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir wünschen oder ja, wünschen würde. Wie gehst du ganz persönlich mit solchen Situationen um in deinem Glaubensleben? Ich kenne Leute, ich habe gerade eine Frau vor Augen, die unwahrscheinlich enttäuscht war von Gott, weil Gott in einer bestimmten Situation nicht eingegriffen hat. Die frustriert war, die wütend war auf Gott, die sich auch wertlos gefühlt hat. Was, Gott? Gott, du kennst doch meine Situation. Ich bin dein Kind und du lässt mich hier im Regen stehen? Bedeutet ich dir dann gar nichts? So sagte sie. Sie fühlte sich in dem Moment nicht geliebt durch Gott. Sie fühlte sich unwichtig. Ich interessiere Gott nicht. Wie geht es dir damit, wenn Gott nicht antwortet auf deine Gebete, auf dein Flehen? Ist nicht so einfach, denke ich. Jesus, nach 2 Tagen brach er dann auf. Und zusammen mit seinen Jüngern ging er eben Richtung Bethanien. Und sein Ziel war es eben, die Schwestern und Lazarus zu besuchen. Und wenn ihr, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie haben die Jünger darüber gedacht? Die Jünger hatten große Probleme mit der Entscheidung Jesu, um eben nach Bethanien zu gehen. Und da gab es auch einen Grund dafür. Denn kurz davor, das lesen wir in Kapitel 10, waren sie schon mal dort und dort wollten sie Jesus und die Jünger steinigen. Und dann mussten sie fliehen. Und jetzt sagt Jesus wieder, lasst uns dahin zurückkehren. Und die Jünger haben gesagt, Jesus, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Gerade eben noch wollten sie uns steinigen und jetzt sagst du, lasst uns zurückkehren. Ich lese nochmal ein Vers, Kapitel 10, Vers 31. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen, hier in Judäa. Und die Jünger hatten Angst. Und ihr Blick war in dem Moment nicht auf den kranken Lazarus, auf die Notsituation gerichtet, sondern sie waren eigentlich mit sich selber beschäftigt. Jesus, wir haben Angst. Wir wollen nicht zurück nach Judäa. Erinner dich daran, sie wollten uns steinigen. Und was gab Jesus als Antwort? Vers 8 bis 10, ich lese es nochmal, bisschen schwierig zu verstehen vielleicht. Die Jünger aber sprachen zu dem Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Finde ich etwas geheimnisvoll, so die Antwort von Jesus, muss man 5-mal drüber nachdenken, was er eigentlich sagen wollte. Aber eigentlich ist es dann doch gar nicht so schwer. Jesus wollte ihnen lediglich klar machen, dass sie keine Angst haben brauchten, dass sie nicht in Gefahr sind. Und Jesus verglich das hier mit dem Tun des Willen Gottes. Er sagt eigentlich, so wie ich es hier aufgeschrieben habe, wenn wir den Willen Gottes tun, dann wandeln wir im Licht und dann wird uns nichts passieren. Und er sagt damit eigentlich, wenn das Gottes Wille ist, dass wir zurückgehen nach Bethanien, dann können die Juden noch so feindlich gesinnt sein, uns wird nichts passieren, wenn wir im Willen Gottes unterwegs sind. Das heißt, wenn wir im Willen Gottes wandeln, wenn wir den Willen Gottes tun, dann sind wir immer auf der sicheren Seite, immer. Egal was passiert, wir sind immer auf der sicheren Seite. Das Leben im Bereich des Bösen, in der Dunkelheit, ist dagegen gefährlich, sagt Jesus. Und solange die Menschen dem Plan Gottes folgen, kann ihnen vor der Zeit, die ihnen bestimmt ist, auch nichts geschehen. Das heißt, auf die Menschen damals angewandt, hieß es, sie hätten Jesus annehmen sollen, solange er als das Licht in der Welt bei ihnen war. Und das Gleiche gilt eigentlich bis heute. Wenn heute Menschen Jesus annehmen als Herrn und Erretter, als persönlichen Erlöser, dann wandeln sie nicht mehr in der Finsternis, in der Dunkelheit, sondern sie wandeln im Licht. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da wird es ja nächste Woche drüber gehen in der Predigt. Jesus, er machte sich hier auf den Weg nach Bethanien und er sprach ganz frei und ganz offen über den Tod Lazarus. Woher wusste Jesus eigentlich, dass Lazarus gestorben war? Denn er hatte ja nur die Mitteilung bekommen, Lazarus ist schwer krank. Jetzt spricht er auf einmal, wo er auf dem Weg nach Bethanien ist, vom Tode Lazarus. Vielleicht hat ihm jemand inzwischen diese Nachricht überbracht. Das kann gut sein, finden wir hier nicht, ist Interpretation. Aber er war natürlich Gott oder ist natürlich Gott. Jesus wusste es, ganz klar, weil er eben Gott ist. Und die Jünger, die verstanden es mal wieder nicht. Sie dachten, ja, wenn Lazarus nur schläft, dann wird es ja bald besser gehen mit ihm und dann brauchen wir gar nicht nach Judäa reisen. Sie hatten ja immer noch Angst. Denkt an die Steinigung kurz vorher. Und dann kommt ein ganz interessanter Vers und das ist Vers 16. Da kommt Thomas. Und wie kennen wir Thomas, einen der Jünger? Thomas wird meistens dargestellt als der Zweifler, als der ungläubige Thomas. Und er wird meistens in einem negativen Licht dargestellt. Ja, Petrus, der Anführer, der vorangeht. Aber Thomas, der Zweifler, der Ungläubige. Und hier erleben wir Thomas auf eine ganz andere Art und Weise. Vers 16. Jesus sagt, komm, wir gehen auf nach Bethanien. Die Jünger, die sträuben sich erstmal. Und dann sagt Thomas in Vers 16, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Hier sehen wir Thomas, der eigentlich die Führung übernimmt, der Gruppe der Jünger. Und er sagt, er war bereit, mit Jesus mitzugehen und er war sogar bereit, mit Jesus zu sterben. Und wir sehen hier einen ganz starken Thomas, der im Glauben bereit war, eben auch mitzugehen. Nichts von Zweifel, nichts von einem ungläubigen Thomas zu sehen, sondern es war der starke Thomas, der uns hier gezeigt wird. Dann Verse 17 bis 19. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Das heißt, Jesus und seine Jünger, sie machen sich auf dem Weg nach Judäa. Und als sie dort ankamen, steht hier, war Lazarus schon 4 Tage tot. Er lag schon 4 Tage im Grab. Und wie es üblich war, waren viele Menschen bei Martha und Maria, um sie zu trösten, Vers 19. Und wir bekommen hier so ein bisschen das Bild eines orientalischen Trauerhauses skizziert, zwar mit Gästen überfüllt, die als Verwandte oder auch als Freunde die Pflicht hatten, eben die Totenklage zu halten. Und das Trösten ging eine Woche lang. Und in diese Situation hörten sie, Jesus kommt. Jesus kommt, er ist fast da. Jesus kommt. Und ich kann mir vorstellen, es steht hier nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele gesagt haben, ja, jetzt braucht er auch nicht mehr kommen. Jetzt ist es zu spät. Lazarus ist schon tot, 4 Tage lang. Vers 20 bis 22. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria blieb zu Hause, sie kümmerte sich um die Gäste. Wir kennen Maria und Martha eigentlich andersrum, ne? Dass Maria an den Füßen Jesus sitzt und Martha kümmert sich um alles. Hier ist es eigentlich genau umgekehrt. Und wir sehen dann ein ganz starkes Glaubensbekenntnis, habe ich es mal genannt, von Martha. Sie sagt in Vers 21, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und das ist ein interessanter Vers. Den kann man nämlich zweierlei interpretieren. Wer hat eine Idee? Wie könnte man diesen Vers interpretieren? Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wer hat eine Idee? Dagmar? Genau, das wäre eine Möglichkeit. Sie macht hier einen Vorwurf. Jesus, warum warst du eigentlich nicht rechtzeitig hier? Denn dann wäre Lazarus noch am Leben. Oder, zweite Interpretation? Genau, als Vertrauensbeweis. Das sind die zwei Möglichkeiten. Entweder ein Vorwurf oder ein Vertrauensbeweis. Ein Glaubensbekenntnis habe ich es mal genannt. Und ich denke, dass wir es hier, auch wenn wir die nächsten Verse noch lesen, als ein kräftiges Glaubensbekenntnis sehen können. Denn in Vers 22 sagt sie, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und ich denke, dass wir hier den starken Glauben der Martha sehen. Erst ließ sie Jesus die Nachricht überbringen, unser Bruder Lazarus ist krank, und ich leite mal daraus ab, dass sie hoffte, dass Jesus schnellstmöglich kommen würde, um Lazarus zu heilen. Aber selbst jetzt, als Lazarus schon 4 Tage tot war, hatte sie den Glauben, dass Jesus ihn wieder auferwecken würde. Was für ein Glauben. Hättest du so einen Glauben in der Situation? Weiß ich nicht. Und dann kommt die Antwort Jesu in Vers 23. Er sagt, Martha, mach dir keine Sorgen, dein Bruder wird auferstehen. Und dann spricht er dieses 5. Ich Bin-Wort. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das, Thomas? Glaubst du das, Johanna? Und da kannst du deinen eigenen Namen dahinter schreiben. Glaubst du das? Genau dieses Ich Bin-Wort macht im Auge des Todes einen riesigen Unterschied aus. Jesus sagt hier von sich selber, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir die Hoffnung, die feste Zuversicht, die Gewissheit, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden, dass wir nach unserem körperlichen Tod zum ewigen Leben bei Gott auferstehen werden. Und das macht doch einen riesigen Unterschied aus. Ich habe, wie gesagt, schon einige Beerdigungen gehalten und auch Beerdigungen von ungläubigen Leuten. Und es war gar nicht so einfach, da den richtigen, sag ich mal, die richtigen Worte zu finden. Denn wenn ich weiß, dass jemand Jesus angenommen hat als persönlichen Herrn und Retter, dann kann ich die Hoffnung und die Zuversicht aussprechen, diese Person ist bei Gott im Himmel. Wenn ich das aber nicht weiß, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dann werde ich das auch nicht so aussprechen. So wie es vielleicht in den großen Kirchen oft gemacht wird, aber für mich persönlich war das unmöglich. Ich kann das nicht aussprechen. Und da habe ich dann immer versucht, auf diese Hoffnung hinzuweisen, auf diesen persönlichen Glauben an Jesus, dass das Voraussetzung ist. Ich habe das hier vielleicht schon erzählt, wir hatten in unserer letzten Gemeinde in Belgien, kurz bevor wir nach Deutschland sind, noch einen Todesfall, eine Frau, die sich selber umgebracht hat. Und es war ganz, ganz schwer, auch da die verschiedenen Meinungen der Christen zusammenzuhalten. Es gab Christen aus unserer Gemeinde, die haben gesagt, du wirst doch wohl nicht die Predigt halten bei einem Selbstmord. Das geht doch nicht. Todsünde. Katholischer Hintergrund. Und andere haben gesagt, natürlich, es ist unsere Aufgabe, da den Trost und die Hoffnung Gottes auszusprechen in dieser Situation. Ich habe die Beerdigung gehalten, es war nicht einfach, aber ich weiß 100%, dass diese Frau bei Jesus ist, weil sie ihr Leben lang ganz treu an Jesus geglaubt hat. Und es gab da bestimmte Situationen, die schwierig waren, aber sie hat ihr Herz Jesus gegeben. Und ich konnte auf der Beerdigung und ich durfte auf der Beerdigung den Trost und die Hoffnung aussprechen an die Angehörigen, die nicht gläubig waren, was eben es bedeutet, wenn eine Person an Jesus glaubt. Das macht den Unterschied aus. Die Gewissheit auf die Ewigkeit bei Gott bietet schon jetzt die Hoffnung, gerade auch wenn man durch persönliche schwere Zeiten im Leben geht. Denk an die verfolgten Christen. Und dann finde ich immer einen ganz, ganz ermutigenden Vers, Römer 8, Vers 18. Römer 8, Vers 18, da steht, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das Leiden, das wir jetzt hier miterleben in unserem persönlichen kleinen Umfeld, in dieser Welt, wiegt nicht auf gegen die fantastische Herrlichkeit bei Gott. Und das ist eine große Ermutigung für uns. Das heißt, das große 5. Ich Bin-Wort Jesu ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und hier dreht sich alles um die zentrale Frage unseres Glaubens, Jesus Christus. Nur wer an ihn glaubt, nur wer in einer persönlichen Beziehung zu Jesus lebt, nur der wird in Ewigkeit bei Gott sein, bei Gott leben. Es dreht sich also alles um den Glauben an Jesus Christus. Sag ja zu Jesus. Das ist eigentlich die Aufforderung hier auch in diesem Text. Martha, sie hatte es verstanden. Und dieser Abschnitt mündet eigentlich in ihr ganz persönliches Glaubensbekenntnis. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Wir haben schon ein Lied gesungen, ich glaube, und dann gab es ein paar Aufzählungen vom Wesen Gottes. Ich glaube, und das ist was, was Martha hier sagt. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Was für ein Statement ihres persönlichen Glaubens. Dann schließe ich die Predigt mit einer ganz persönlichen Frage. Wie stehst du eigentlich ganz persönlich zu Jesus? Hast du die Gewissheit, dass wenn du jetzt stirbst, dass du dann bei Gott sein wirst? Weißt du das? Weißt du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst? Und das ist die wichtigste Frage, die wir jemals in unserem Leben, wo wir jemals eine Antwort drauf geben müssen. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Amen.